Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Petrus ermutigt die Christen hier und sagt, nun seid doch alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also man könnte sagen, wenn man diesen Vers kurz zusammenfasst, naja, seid alle Zeit bereit zu antworten, über euren Glauben zu reden, also Zeugnis zu geben, missionarisch zu sein. Ich muss eine kleine Einleitung machen, denn was ich heute nicht machen möchte, ist, ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen. Wir haben ja dieses Buch von diesem Basketballer schon vorgestellt bekommen, dass so jemand, der voller Dynamik auf der Straße mit jedem sprechen kann, in jeder Situation. Ich könnte euch jetzt vielleicht auch Geschichten von mir erzählen, was ich alles kann und mit wem ich alles sprechen kann, aber das nützt euch nichts. Wir müssen uns zuerst einmal klar machen, dass es so ist, dass wir haben alle unterschiedliche Gaben. Und nicht jeder von euch ist vielleicht ein guter Missionar auf der Straße, der irgendjemanden anspricht und gleich zum Evangelium kommt. Wenn ihr versucht, das irgendwie krampfhaft zu werden, dann wird das schiefgehen. Ich kann euch das nicht empfehlen. Ich muss ehrlich gestehen, ja, also manchmal so Leute, die dann versuchen, krampfhaft solche Missionare zu sein, aber es nicht sind im Herzen. Und ich stehe daneben und ich höre zu, wie die versuchen, jemandem von Jesus zu erzählen, das ist mir peinlich. Ich denke, ach, er sollte besser den Mund halten, er macht mehr kaputt als... Aber das ist so etwas, es gibt unterschiedliche Gaben unter uns. Was aber nicht heißt, dass wir nicht deswegen trotzdem alle eine Verantwortung haben und alle Zeugen sind für den Glauben an Jesus. Und genau das spricht Petrus an. Petrus war nämlich auch so ein Typ, vor allen Dingen am Anfang. Da war es so, er hatte große Probleme, über die Grenzen seiner eigenen Kultur, seiner eigenen Lebenswelt hinüber Menschen das Evangelium zu sagen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, dass er ziemliche Probleme damit hatte. Gott musste ihn erst lehren. Und zeitweise war es so, dass Petrus und Paulus sich geeinigt haben. Okay, Petrus, du erzählst den Juden das Evangelium und ich gehe halt zu den Nichtjuden, weil du so große Probleme hast, diese Grenze zu überschreiten. Später ist es bei Petrus besser geworden. Dann konnte er auch anderen das Evangelium sagen, aber am Anfang war das für ihn ein ganz großes Problem. Auch da gibt es Unterschiede unter uns. Manche haben eine große Gabe, auch über Grenzen, auch über Kultur- und Denkgrenzen hinweg Menschen das Evangelium zu sagen. Andere haben das weniger. Nicht jeder von euch muss das tun und kann es auch wahrscheinlich nicht. Aber etwas, das können wir alle. Nämlich das, wovon Petrus hier spricht, ganz allgemein. Wir können Rechenschaft geben, wir können Antwort geben auf die Frage, was glaubst du eigentlich? Was ist deine Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung? Es geht nämlich, wenn wir vom Glauben und auch vom Zeugnis geben reden, es geht eigentlich um ganz elementare, um ganz wesentliche Dinge. Und um diese ganz zentrale Frage, an der packt hier Petrus die Sache an. Was hoffst du? Worauf wartest du? Was ist das Ziel? Auf den nächsten Urlaub? Was ist deine Hoffnung? Aus irgendeinem Tal wieder herauszukommen und dann möglichst lange auf der Höhe zu bleiben, um dann ins nächste Tal abzugehen? Was ist deine Hoffnung? Und schon am Anfang des Petrusbriefes hatte Petrus den Christen dort geschrieben und hat gesagt, also Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also die Frage, die am Anfang steht, ist eigentlich, was hoffst du, worauf wartest du eigentlich? Dass die Zeit irgendwie umgeht, dass sich das Klima ändert oder vielleicht auch nicht ändert. Worauf wartest du? Worauf hoffst du? Und Petrus sagt hier, und das ist übereinstimmend mit dem ganzen Neuen Testament, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du weißt, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dann wird sich das in deinem Herzen, worauf du hoffst, das wird sich ändern, das wird von dem Glauben bestimmt sein. Vielleicht habt ihr gestern Lotto gespielt und gehofft, möglichst viel Geld zu gewinnen. Das wäre dann eine Hoffnung. Ja, ich möchte reich sein, möchte möglichst bequem leben. Aber man könnte auch fragen, etwa wenn man alt geworden ist, ne, worauf wartest du noch? Worauf hoffst du eigentlich? Und vielleicht könnte dann die Antwort ja noch klarer werden. Ja, ich hoffe nicht mehr darauf, noch mal einen feschen Mann zu finden. Oder ich hoffe noch mal darauf, eine Weltreise zu machen. Nein, worauf hoffe ich? Ich habe meine ganze Hoffnung gesetzt auf Jesus Christus. Auf das ewige Leben, das er schenkt. Das bestimmt mein Herz. Ich hoffe darauf, dass ich versöhnt bin mit Gott. Und ich warte darauf, dass das offenbar wird, dass man das sehen kann. Jetzt glaube ich es. Ich glaube, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube, Gott liebt mich. Aber ich würde gerne, dass das sichtbar wird. Ich warte darauf, ja, dass das aufstrahlt und dass es keine Zweifel mehr daran gibt. Dass ich, so sagt Paulus, das schauen kann, was ich bisher geglaubt habe. Ich möchte das sehen, worauf ich warte. Also, die Frage, die Petrus hier also beschäftigt, ist, wir müssen da ganz im Kern fragen, was bestimmt eigentlich dein Herz und deine Hoffnung? Und wie gesagt, wenn diese Hoffnung gar nicht vom Glauben an Jesus Christus bestimmt ist, sondern ich weiß nicht wovon, vielleicht von den Werten dieser Welt, dann wird das auch mit dem Zeugnis geben, mit der Mission nicht funktionieren. Da kannst du noch so fromme Worte benutzen. Das läuft nicht, weil es ganz wesentlich darauf ankommt, ja, wie dein Herz gepolt ist, wie, ja, was da eigentlich sich abspielt. Und ich kann dir versprechen, die Leute, mit denen du redest und ihnen den Glauben bezeugst, die haben ganz feine Antennen, die allermeisten. Und die merken, ist das in deinem Herzen auch so? Und die haben auch ein Interesse daran. Ich kann mich erinnern, hier einer der Geschäftsleute hat mich irgendwann dann mal angesprochen und wir kamen ins Gespräch, weil unsere Kinder in die gleiche Schule gingen. Und dann irgendwann vor der versammelten Mannschaft, es war so ein Grillfest von der Schule, dann hat er mich direkt angesprochen und hat gefragt, glauben Sie das eigentlich auch alles? Oder sagen Sie das, weil Sie dafür bezahlt werden, weil Sie da in der Gemeinde angestellt sind und Pastor sind? Und ich dachte, der stellt genau die richtige Frage, oder? Er ist heute immer noch Atheist, so viel ich weiß, aber wir kamen dann auch zu der Frage, was dann passiert, ja, wenn es zum Ende geht. Und ob ich dann einfach im Grab vermodere und dann bin ich weg, oder ob ich mich dann auch noch verantworten muss vor dem ewigen Gott. Also das ist die entscheidende Frage. Und die meisten Leute haben eine ganz feine Antenne, auch die, die nicht glauben, ob du ein frommer Heuchler bist oder ob da tief in deinem Herzen was drin ist. Also wir könnten sagen, wenn du dich verantworten willst, wenn du Antwort geben willst über die Hoffnung, die in dir ist, dann muss auch die richtige Hoffnung da sein. Die Hoffnung nämlich auf Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, der für uns die Freundschaft mit Gott geschaffen hat. Und wir warten darauf, dass das allen Menschen offenbar wird. Jetzt müssen wir aber den Abschnitt noch ein bisschen genauer anschauen, denn der Petrus, der spricht hier auch über die Umstände dieses Verantwortens, also die Umstände des Zeugnisgebens. Und er nennt verschiedene Dinge, die für diese Umstände wichtig sind. Den ersten haben wir schon festgestellt, das ist, wie ist dein Herz gepolt? Und das Zweite hängt damit zusammen. Wir haben gehört, wer ist, der euch schaden kann, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Und hier spricht der Petrus etwas ganz, ganz Wesentliches an. Er macht deutlich, dass die Christen, an die er schreibt, unter Bedrohung leben. Also er sagt nicht genau, wie das da abgeht, aber er spricht davon, dass es eine Hitze ist, also dass da ein Feuer brennt. Das ist ein Bild, ja? In Kapitel 1 und auch in Kapitel 4 spricht er davon. Aber er sagt auch, die Christen hier, die werden beschimpft, die werden geschmäht. Sie tun Gutes, aber die Leute sagen, ihr seid schlechte Menschen. Und nun sagt er etwas ganz Wichtiges. Wenn wir uns verantworten vor den Menschen, dann müssen wir die Furcht ablegen, die Angst. Denn die Furcht ist in dem Fall etwas, man kann sagen, Teuflisches. Warum ist das so, könnte man sich fragen. Nun, wenn man bedroht wird, und so geht das ja vielleicht Christen auch nicht anders, dann gibt es immer zwei Reaktionen. Ja? Entweder man denkt, ach, ich bin stark genug, ich kann da bestehen, ich kann vielleicht sogar zurückschlagen, da muss ich keine Angst haben. Das ist die eine Möglichkeit. Ja? Die andere könnte sein, übrigens, das haben auch Christen immer wieder getan. Ja? Also sie wurden bedroht und dann haben sie zum Teil zurückgeschlagen. Also ganzes Spektrum, keine Frage. Die andere Sache wäre, auch das haben Christen immer getan, sie haben sich zurückgezogen, sie haben klein beigegeben. Sie wollten lieber ihre Gegner nicht noch reizen. Ich kann mich erinnern, das war tatsächlich, als 9/11 war, als wir darüber beraten hatten, dass Heike ausgesendet wird. Ne? Das war tatsächlich da 2001. Da saßen wir als Vorstand hier zusammen an genau dem Abend, an dem dieser Anschlag in Manhattan verübt wurde. Und danach kann ich mich erinnern, da hat einer meiner Vorgesetzten damals zu mir gesagt, also hier nicht hier aus dem Vorstand, aber der hat dann gesagt, naja, also wir müssen jetzt so predigen, dass wir nur ja niemanden reizen. Denn wir sind ja vielleicht selber schuld daran, dass dort diese muslimische Bande diesen Anschlag verübt haben, weil wir sie zu sehr gereizt haben. Also lasst uns überlegen, dass wir möglichst eine Predigt halten und dass wir so reden, dass wir niemanden mehr einen Anstoß bieten. Dann werden sie uns auch nichts tun. Das war übrigens nicht nur da so, sondern es war eine Stimmung in der Zeit, in der ganzen Gesellschaft. Lasst uns so verhalten, dass nur ja, niemand uns irgendwie bedrohen kann. Aber bitte, beide Reaktionen sind total verkehrt und sie machen unser Zeugnis kaputt. Das eine, wenn wir denken, ach, wir schlagen zurück, so wie die es uns gegeben haben, können wir auch. Wir reden schlecht über sie, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Das andere ist, wir lassen uns den Schneid abkaufen, also wir lassen uns den Mut nehmen. Wir erzittern vor dem Drohen. Kuschen. Denn in der DDR gab es Zensur. Offiziell durfte man nicht alles sagen und nicht alles schreiben. Das Lustige dabei, in Anführungsstrichen Lustige, war, die Zensur musste fast nichts tun. Die Leute, die dafür angestellt waren, die konnten meistens Däumchen drehen. Die meisten Menschen hatten schon die Zensur für sich selber vorgenommen. Man sagt manchmal, die hatten eine Schere im Kopf. Also die haben schon, indem sie überlegt haben, was kann ich denn sagen, haben sie schon die Sätze zusammengeschnitten. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wir hatten Freunde da besucht und ich musste telefonieren. Und da haben die gesagt, ja, hier ist ein Telefon, aber du wirst merken, das knackt da immer so in der Leitung. Da sitzt jemand, der hört genau zu, was du sagst. Also überleg, was du sagst. Wenn du ein falsches Wort benutzt, könnte es dann sein, dass dann die Stasi-Beamten schon vor der Tür stehen. Ja, dann hat man so eine Schere im Kopf. Ne? Merkt ihr, dann überlegt man bei jedem Satz, sag nichts Falsches. Genau das, sagt der Petrus, das ist eine Riesengefahr. Dann würden wir nämlich nicht mehr für die Wahrheit des Evangeliums einstehen, sondern wir würden uns anpassen in dem, was den Leuten vielleicht Anstoß bereitet, mehr oder weniger, was ihnen passt oder was ihnen nicht passt. Und das ist eine ganz große Gefahr. Petrus würde also beide Reaktionen ablehnen. Das Kuschen und sich verstecken würde er ablehnen. Aber natürlich das Zurückschlagen auch. Was ist dann, könnten wir uns fragen, was ist dann der rechte Umgang damit? Denn wenn wir bedroht werden, es ist ja so, ganz ohne Angst geht's nicht, oder? Manche sind ein bisschen überrascht in den letzten Jahren, dass sich ja auch die Stimmung in unserem Land geändert hat. Und dass sie zunehmend antichristlicher wird. Das ist so. Das muss man einfach nüchtern so sehen. Und das geht so weit, dass einige sagen, ihr Christen, ihr seid ziemlich gefährliche Leute. Man sollte euch auch nicht eure Kinder erziehen lassen, weil ihr bringt denen sowieso nur was Falsches bei, wenn ihr die lehrt, was in der Bibel steht. Besser wäre, das würde der Staat übernehmen. Das, was ihr denkt, so wie ihr lebt, das ist nicht gut. Das hat sich deutlich geändert gegenüber früheren Jahrzehnten, man muss fast sagen Jahrhunderten, wo man zwar nicht alles gut fand, was die Christen gesagt haben, aber immerhin meinte, naja, sie sind schon irgendwie auch gute Menschen oder es ist nicht so alles schlecht, was sie sagen und was sie tun. Also da hat sich eine ganze Menge geändert. Wir haben eben auch mit solchen Situationen zu tun. Es kann passieren, und Einzelnen passiert das ja sogar, dass man dann wegen Volksverhetzung oder sonst irgendwas angeklagt wird. Ich bin in der Situation, ja, dass ich aufpassen muss. Verrückt. Ist eine Zeit her, da hat jemand dann bei mir angerufen und wollte gerne, hat gesagt, er sei Homosexueller und bräuchte eine christliche Beratung. Und hat von mir versucht, mich dahin zu führen, dass ich sage, ja, ich helfe dir, von deiner Homosexualität wegzukommen. Und sein Ziel war, mich dann anschließend anzuzeigen, weil ich das ja nicht darf, weil das ein Gesetz verbietet. Also, das ist verrückt, ja? Aber wir wollen ja positiv dabei bleiben. Also, wir dürfen uns von der Bedrohung nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen nicht anfangen zu kuschen. Wie die Bedrohung auch aussieht. Und das ist nicht einfach. Und wir müssen uns jetzt wieder fragen, wie können wir mutig bleiben? Wie können wir mutig bleiben? Wir können vielleicht von einzelnen unserer iranischen Geschwister was lernen, weil die haben das in ihrer Gesellschaft selber erlebt. Aber wir können uns natürlich trotzdem auch nochmal fragen, wie kann man eigentlich mutig bleiben? Auch wenn man jetzt nicht natürlicherweise so ein ganz mutiger Mensch ist. Ja? Nur Feigheit ist nichts Christliches. Paulus sagt mal, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Zuversicht. Und da müssen wir jetzt sagen, die Furcht, wie überwinden wir die? Nicht, indem wir auf die Bedrohung schauen. Wer auf die Bedrohung schaut, der wird nicht aus der Furcht rauskommen. Wir müssen es schaffen, von der Bedrohung wegzuschauen, worauf? Auf unseren Herrn, auf den König, den Gott erhöht hat, der Herr aller Herren ist, der alles am Ende überwinden wird. Wir müssen wegschauen, und das, ihr habt ja den Text noch weiter gehört, ja? Nicht umsonst kommt Petrus dahin, dass auch Jesus Christus einmal gelitten hat. Und dass er bereit war, bis zum Tod zu gehen und sich selbst am Ende sogar zu opfern. Das heißt, wenn wir nicht auf unseren Herrn schauen, der uns Mut macht dadurch, dass er uns zeigt, am Ende es muss sich sogar lohnen, sein ganzes Leben zu opfern für den rechten Glauben. Wir müssen uns also manchmal sagen, ja, und wenn sie mir alles nehmen, Luther hat das in einem Lied so gedichtet, ne? Nehmen sie den Leib, Kind, Ehe und Weib, ja? Lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Das Feld muss er behalten, Christus bleibt der Sieger. Das ist natürlich hart, ja? Aber da ist wieder eine Frage, was zählt für uns? Und wenn wir nicht auf Jesus schauen, sondern wenn wir auf das schauen, was wir alles verlieren könnten, unseren schönen Besitz, vielleicht unser Ansehen und unsere Ehre, dann werden wir anfangen zu kuschen und dann werden wir keine wirklichen Zeugen mehr sein können. Wir müssen deswegen, und es geht leider nicht daran vorbei, das macht die Bibel ganz deutlich, wir müssen bereit sein, um Jesu Willen zu sagen, ach, lass fahren dahin. Manchmal, wenn ich irgendwo mal mutig vorangegangen bin, dann kann ich mich erinnern, da gab es Pastoren, Kollegen, die dann gesagt haben, ja, du kannst das so sagen. Du hast noch eine Frau, die gut verdient, wenn sie dich rausschmeißen, dann musst du nicht hungern. Ja? Wir müssen überlegen, was wir sagen, weil, merkt ihr das, wenn wir so anfangen, ja, dann sind wir letztlich in der Hand von Menschen, die uns bedrohen können. Davor warnt Petrus, denn wir werden keine guten Zeugen sein, wenn wir an dieser Stelle nicht den Kampf gewinnen. Aber wir müssen noch ein Schrittchen weitergehen. Also der Schrecken soll uns nicht bestimmen, wir sollen die Furcht überwinden und die können wir nur überwinden durch die Liebe zu Jesus und durch das Schauen auf Jesus. Aber hier ist noch etwas, was zu diesem Verantworten dazugehört. Hier heißt es, heiligt aber den Herrn Jesus in euren Herzen. Der Schrecken vor den Menschen soll uns nicht unser Handeln bestimmen, aber was ist an der anderen Stelle? Hier heißt es, heiligt Jesus in euren Herzen. Und da müssen wir eigentlich sagen, was unser Herz bestimmt, ist also die Furcht und die Liebe zu Jesus. Bei dieser Aufforderung, Jesus zu heiligen, da geht es um meine Beweggründe. Also was bestimmt eigentlich im Innersten mein Herz? Und wir könnten uns fragen, ja, warum will ich überhaupt ein Zeugnis geben? Weil Jesus den Menschen lieb hat. Oder? Das wäre geheiligtes Denken. Wenn Jesus in meinem Herzen ist, dann möchte ich jemandem etwas sagen, weil ich glaube, dieser Mensch ist von Jesus geliebt. Vielleicht ist das ein sehr unangenehmer Mensch. Vielleicht hat er auch sehr verdrehte Ansichten. Und vielleicht denke ich auch, wie kann man nur so einen Blödsinn glauben? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich denke das manchmal, ja? Und ich muss mich dann zusammennehmen, weil ich dann nicht dem Menschen sagen will, du bist ein Blödmann, sondern ich möchte dem Menschen gegenübertreten und sagen, du bist einer von Jesus Geliebtes. Deine Ansichten sind zwar verdreht, ja, was du glaubst, das ist so ein Unsinn, aber du bist doch geliebt. Und Jesus hat dich mir jetzt in den Weg gestellt, damit ich vielleicht wenigstens ein bisschen dir was Gutes sagen kann, damit du dich nicht in diesen bösen Gedanken, in dieser Welt, in der alles verdreht ist, nur im Kreise drehst und am Ende untergehst. Das muss also meine Haltung sein. Ich möchte nicht einfach nur gut reden oder, keine Ahnung, am Ende bringe ich jemanden zum Schweigen, weil ich die besseren Argumente habe. Wozu? Ich denke manchmal im Gespräch, was wird das nützen, ja? Ich mache jetzt so ein Wortgefecht mit jemandem, da bin ich gut drin, ja? Und dann werden die Klingen gekreuzt und am Ende kann ich sagen, ich habe gewonnen. Ja und? Für nix. Ja, damit ist nichts erreicht. Wenn ich einfach nur gewonnen hätte, viel wichtiger wäre es, wenn es mir gelingen würde, dem Menschen die Liebe Jesu nahezubringen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, soll ich sagen, so ein bisschen das Fundament unter seinen Argumenten wegzugraben, damit das Häuschen von alleine einstürzt. Ja? Es ist ja sowieso nur, sagt Jesus, Sand darunter. Irgendwann wird er sowieso weggespült. Okay, dann soll ich, da helfe ich ein bisschen nach, dass ein bisschen schneller geht. Ja? Und dann, das ist ja das Bild von Jesus, entweder das Fundament ist der Glaube an ihn und sein Wort oder das Fundament, alles andere ist nur Sand, das irgendwie vergeht und am Ende bricht alles zusammen. Okay, da helfe ich ein bisschen mit, da grabe ich ein bisschen nach. Aber ich habe doch auch keine Freude daran, wenn die Lebensphilosophie von jemandem zusammenbricht. Nein, meine Freude wäre, wenn er den wahren Glauben findet. Ich erlebe es manchmal, ja, gerade im Gespräch mit Muslimen, dass sie anfangen, zu zweifeln an dem allem oder dass sie Angst bekommen und sagen, was gibt mir der Islam eigentlich für eine Hoffnung? Ich werde mich einmal vor Allah verantworten müssen und ich habe eigentlich nichts so richtig, was ich vorweisen kann. Das hat zum Teil mit den Gesprächen zu tun, die wir miteinander machen, aber mein Ziel ist doch nicht, dass jemand dann jetzt in Furcht bleibt, sondern mein Ziel ist es, dass er seinen Trost in Christus findet und dass ich ihm sagen kann, weißt du, aber Gott hat doch Jesus Christus deswegen gesandt, damit es einen Trost und eine Zuversicht gibt und damit man sich nicht fürchten muss und sich nicht auf seine guten Werke oder auf das Fasten im Ramadan verlassen muss oder auf sonst irgendwas, sondern weiß, es gibt wirkliche Vergebung. Also ich mit den Muslimen oder mit vielen Muslimen, mit denen ich zu tun habe, da ist der Ramadan nicht so ein glücklicher, toller Monat. Ja? Viele von denen merken, sie haben Probleme, das einzuhalten. Und sie, dann heimlich essen sie doch irgendwie was, dann haben sie wieder ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht allzu toll. Gut, ich bin nicht Ihr Richter, aber ich möchte Ihnen sagen, es gibt Vergebung in Christus. Das ist doch das Eigentliche. Also über das Zeugnis der Hoffnung haben wir gesprochen, deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Noch eine Sache, die Petrus hier deutlich macht, die zu diesem Zeugnisgeben dazugehört. Und da heißt es hier, dass wenn ihr also über die Rechenschaft gebt, über die Hoffnung, die in euch ist, also das Evangelium sagt, dann tut das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Es gibt also noch was, was unser Zeugnisgeben unterstützt und begleitet. Und das ist ein gutes Leben. Und dass wir Menschen Gutes tun. Und da redet die Bibel ziemlich offen darüber. Diese guten Werke, die sind keine frommen Werke, wo ich bei Gott irgendwas damit erreichen will. Das brauche ich ja nicht. Mir ist alles vergeben. Ich tue Gutes, weil ich so beschenkt bin, dass ich sagen kann, ach, da kann ich doch noch abgeben. Da kann ich dir auch noch Anteil geben an dem Guten, was Gott mir alles gegeben hat. Aber diese guten Werke, dieses gute Leben, der gute Wandel, der hängt direkt zusammen. Gott wirft mal seinem Volk vor, er sagt, durch euren Wandel habt ihr Schande auf mich und man könnte sagen, ein schlechtes Licht auf mich geworfen. Weil die Leute sagen, naja, ihr seid doch das Volk Gottes. Ihr Christen, ihr müsstet eigentlich besser sein. Ja, wir sollten tatsächlich besser sein. Und wir sind es auch, aber natürlich, je mehr wir das sind, umso genauer schauen die Leute hin und finden doch noch was. Und sie finden immer was. Ich habe euch, glaube ich, schon erzählt, ist schon viele Jahre her, ich war beim Arzt, niemand ist gerne krank. Und da musste ich einige Untersuchungen über mich ergehen lassen. Pusten Sie hier rein, setzen Sie sich so hin und ach, Arme hoch, Arme runter. Ich war jedenfalls ziemlich ungeduldig irgendwann und habe dann diese Arzthelferin da etwas, ich war angeschnauzt, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich war ziemlich unfreundlich. Da stand jetzt aber in der Karte beim Arzt stand ein Beruf drin. Ne? Also deswegen hat sie gesagt, aber Sie sind doch Christ, das habe ich doch gelesen. Dass sie sich so mir gegenüber verhalten, das ist doch nicht richtig, oder? Christen müssen doch anders sein. Jetzt steht wahrscheinlich nicht bei euch überall beim Arzt drin, dass ihr Christ seid, aber könnte natürlich trotzdem sein, dass das bekannt ist. Ja? Nur ich habe das dann auch als Zeugnis gebraucht und habe gesagt, ja, Sie haben recht und das tut mir auch leid. Aber es ist tatsächlich für uns Christen wichtig, dass wir unsere Hoffnung auf die Vergebung setzen, die wir bei Gott haben. Wir wollen gute Menschen sein und deswegen haben sie mich ja kritisiert und auch zu Recht kritisiert, dass das nicht christlich ist. Wenn sie jetzt denken würden, die Christen wären sowieso alle Verbrecher, dann hätte ich ja nur das getan, was sie auch sowieso erwarten. Jetzt habe ich was getan, was sie nicht erwartet haben und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, aber das nächste ist, ich setze meine Hoffnung auf die Vergebung. Und ich möchte ein gutes Leben auch leben, weil ich in dem Bösen, in der Schuld nicht bleibe, sondern mein Leben ändere. Umkehre, wenn ich Schuld erkannt habe, um Vergebung bitte. Und all das gehört zu unserem Zeugnis dazu. Deswegen, man kann nicht Mission total abgrenzen davon, von dem, was in unserem Herzen ist für eine Hoffnung. Man kann sie nicht davon abgrenzen, ob wir uns fürchten oder ob wir zuversichtlich unseren Glauben leben. Man kann sie auch nicht davon abgrenzen, wie gesagt, wie wir leben und ob wir ein gutes Leben mit guten Taten führen oder nicht. Das alles gehört zusammen. Insofern, ihr müsst jetzt nicht nur geschliffene Redner sein, sondern es ist klar, ihr könnt vielleicht nur ganz stotternd, übrigens der Apostel Paulus hatte dieses Problem auch, sagt er. Er war nicht immer derjenige, der so frei reden konnte. Er konnte gut schreiben, aber die Leute in Korinth etwa haben gesagt, deine Predigten sind nicht so prickelnd. Ja? Also da gibt es andere, die predigen unterhaltsamer. Und er hat auch selber zugegeben, dass er eben manchmal eben mit seiner Furcht zu kämpfen hatte und auch nicht immer so tolle Reden gehalten hat. Aber nicht darauf kommt es an, sondern auf das Gesamtpaket. Ja, also unser Zeugnis geben und unsere Mission ist ein Gesamtpaket, könnte man sagen. Ne? Aus Zuversicht, Hoffnung, auch aus den Worten, ganz klar, aus einem guten Leben. Das alles gehört zusammen. Und ich meine, wir wissen das hier für die Gemeinde sowieso. Das ist genau das, ich sag mal, das Paket, wie wir auch als Gemeinde Zeugnis geben wollen. Nämlich mit Liebe und guten Werken, auch mit guten Worten. Mit der Zuversicht, dass wir uns nicht schrecken lassen, auch nicht vor der Bedrohung der Welt. Das mag nicht einfach sein. Ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen für uns im Moment. Ich stelle mir manchmal vor, wie wir das im Moment bei dem jüdischen Volk beobachten können. Ja, wie der Antisemitismus, also der Judenhass, wirklich alles verdreht. Am Ende steht immer, die Juden sind schuld. Ja? Das letzte war jetzt, ne, Terroranschlag in Moskau. Da gab es doch wieder einige, die haben die Sache so gedreht, dass es am Ende die Juden waren, die Muslime dahin geschickt haben und was weiß ich noch, die Ukrainer auch noch beteiligt waren. Aber am Ende sind immer die Juden schuld. Es ist egal, ja. Immer sind die Bösen. Jetzt ist es ja so, natürlich sind da auch böse Menschen. Sünder genauso, ja. Juden sind genauso Sünder, Christen sind auch Sünder. Aber das ist da halt das Vertrauen zu seinem Gott und zu seinem Glauben nicht zu verlieren, das ist die Herausforderung. Wie können wir das? Petrus sagt immer nur, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Der war bereit, sogar bis ans Kreuz zu gehen. Warum? Weil er die ganz feste Zuversicht hatte, Gott wird am Ende siegen. Der Tod wird nicht am Ende stehen. Die Wahrheit, die lässt sich auch nicht endlos unterdrücken. Das kann man eine Zeit lang machen. Am Ende wird die Wahrheit Gottes dastehen. Am Ende wird Christus als der Herr dastehen. Am Ende wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jetzt erwarte ich nicht, dass die Leute vor mir niederfallen. Aber ich gebe so Zeugnis, dass ich weiß, am Ende, Jesus wird Recht behalten, da gibt es gar keine Frage. Am Ende werden sich alle vor ihm beugen, ob freiwillig oder unfreiwillig. Er ist der Herr, da kann die Welt machen, was sie will. Mit dieser Zuversicht, das wünsche ich uns, dass wir Mission, dass wir unser Zeugnis geben, leben. Amen.